Hör mal, wer da forscht. Der Podcast der TH Köln mit den Hosts Philipp Hambach und Benedikt Bremert. In dieser Folge zu Gast Professorin für Medien- und Webwissenschaft Amelie Duckwitz.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör mal, wer da forscht. Mein Name ist Philipp Hambach, bei mir sitzt wieder mein Kollege Benedikt Bremert.
Das bin ich.
Und heute zu Gast Amelie Duckwitz.
Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Duckwitz, Sie beschäftigen sich mit Influencer-Marketing und wir sind neugierig geworden, weil wir auch sehr reich und berühmt werden wollen. Welche Fallstricke gibt es auf unserem Weg ins Influencertum?
Sind Sie nicht schon reich und berühmt?
Nicht so sehr, wie wir gerne wären.
Ja, reich und berühmt werden. Also das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Man muss natürlich gewisse Eigenschaften mitbringen. Also man muss zum Beispiel gut vor der Kamera performen können und sich dort gut ausdrücken können und gut mit den neuen Darstellungsformen auf Social Media zurechtkommen. Wir nennen das kommunikative Kompetenz. Das sind oft Menschen, die auch im richtigen Leben, also in der Face-to-Face-Kommunikation, extrovertiert sind und gern ihre Meinung äußern und gern um Rat gefragt werden und auch kein Problem damit haben, so frei von der Leber wegzusprechen. Dann kommen natürlich noch ein paar Punkte dazu. Das, worüber man spricht, muss für andere Menschen interessant und relevant sein, unterhaltsam sein, oft witzig sein. Oder man braucht eine gewisse Expertise oder ein Involvement in ein bestimmtes Thema, was man auch authentisch rüberbringen kann. Und dann kommt natürlich noch ein Faktor dazu, den man ein bisschen weniger steuern kann. Das ist, wird man auch vor allem bei TikTok vom Algorithmus sozusagen nach oben gespült, wird man überhaupt angezeigt. Und das geht manchmal sehr schnell. Es gibt viele TikToker, die machen ein Video, das geht viral und plötzlich hat man 1 Million Views und 30.000 Follower und steht dann auch so ein bisschen unter Druck, immer mehr zu produzieren und immer zu schauen, dass das auch weiterhin gut ankommt.
Kann man das gut messen, wenn ich wissen will, wie der TikTok-Algorithmus mein Video ganz nach oben spielt? Kann ich rausfinden, was dieser Algorithmus von mir will?
Also bei TikTok ist das ganz, ganz schwierig, weil TikTok ganz anders funktioniert als andere soziale Netzwerke, die wir kennen, also anders als Instagram oder Facebook. Es ist so, dass wahrscheinlich Videos werden ja weltweit ausgespielt und TikTok misst sozusagen fast in Echtzeit, wird ein Video eine Sekunde, eine Millisekunde länger angeschaut von mehr Menschen. Und wenn das der Fall ist, warum auch immer, das können ja ganz kleine Faktoren sein, weil irgendwas in den ersten Millisekunden die Leute catcht, die Aufmerksamkeit catcht. Dann wird es noch mehr ausgespielt und dann kann es passieren, dass so ein kleines Snippet plötzlich weltweit millionenmal gesehen wird. Dann geht der TikTok-Algorithmus davon aus, dass das irgendeine Relevanz hat. Und das Ziel von TikTok ist ja immer, die Menschen möglichst lange auf der Plattform zu halten. Und ja, wenn das funktioniert, dann wird das Video häufiger ausgespielt, häufiger gesehen. Wenn es tatsächlich so gut ist und auch noch bis zu Ende geschaut wird und dann auch noch geteilt, geliked, kommentiert wird, dann wird es eben noch häufiger angezeigt.
Also würden Sie sagen, dass die Person, die Influencer werden möchte, A, ein Meinungsführer sein müsste und B, kreativ, um rauszufinden, was will der Algorithmus von mir?
Meinungsführerschaft ist etwas, was sich im kommunikativen Prozess konstituiert. Also es ist nicht eine Eigenschaft an sich. Es gibt bestimmte persönliche Eigenschaften, die das begünstigen, wie zum Beispiel Extrovertiertheit, kommunikative Kompetenz. Und man kann auch feststellen, dass diese Eigenschaften mutmaßlich auch auf Influencer in Social Media zutreffen. Das heißt aber nicht, dass sie zwangsläufig immer und für alle möglichen Themen Influencer sind. Manche sind das ja nur für die Themen, wo sie einen Expertenstatus haben oder wo ihnen der Expertenstatus zugeschrieben wird.
Das bedeutet also auch, dass ich in einer Situation, zum Beispiel im Livestream, diese Meinungsführerschaft irgendwie bekommen kann, aber dann in einer anderen Situation auf TikTok wieder sie nicht habe.
Genau, das kann passieren. Also das ist natürlich auch einigen Influencern passiert, die gedacht haben, oh, ich bin auf Instagram erfolgreich, jetzt mache ich vielleicht mal TikTok und selbst merken, es funktioniert nicht so richtig, weil sie dieses Medium nicht so leben können. Vielleicht sind sie auch zu alt. Es gibt aber auch Beispiele, wo das plattformübergreifend und themenübergreifend funktioniert. Viele Influencer haben ja mit einem bestimmten Thema angefangen, sei es Fashion, Beauty, Reisen, und haben sich dann auch anderen Themen zugewandt, also zum Beispiel sozialen Themen oder politischen Themen. Und manche Follower gehen da mit, andere nicht. Das kommt immer darauf an, welche Relevanz hat das zu meinem persönlichen Leben.
Wir hatten im Vorfeld dieses Gesprächs eine sehr ungewöhnliche oder für uns ungewöhnliche Anfrage von einer Influencerin mit so um die 80.000 Followern auf Instagram. Die wollte nämlich zugelassen werden zu einem TH Köln-Studiengang mit einem sehr sportlichen NC. Und im Gegenzug hat sie uns angeboten, sie könnte doch auch Werbung für diesen Studiengang auf ihrer Plattform machen. Und für uns war natürlich relativ klar, dass das nicht funktionieren kann. Aber ist es denn sonst üblich, dass Influencer oder Influencerinnen mit so einem Vorgehen im Leben häufiger mal Erfolg haben?
Also in der Anfangszeit sicher ja. Das Influencer-Marketing ist ja ein Phänomen, was sich unglaublich schnell professionalisiert und kommerzialisiert hat. Ich glaube aber, dass diese Vorstellung bei vielen, da sie ja zum Beispiel auch exklusiven Zutritt zu Events bekommen und tatsächlich auch Dinge bekommen, die andere, die keine Influencer sind, nicht so einfach kriegen, davon ausgehen, dass man es ja mal versuchen kann. Vielleicht klappt es ja. Ich weiß nicht, wie ernst gemeint diese Anfrage war.
Oh, die war schon ziemlich ernst gemeint.
Sehr ernst gemeint, ja.
Und vielleicht neue Wege fürs Hochschulmarketing, die man da bestreiten kann. Aber ich glaube, dass viele auch noch aufgrund von so einer Hochphase vielleicht eine falsche Vorstellung von dem Job haben. Die machen tolle Reisen, die tragen tolle Klamotten, die verdienen viel Geld, die haben Kontakte zu anderen Influencern und zu Prominenten. Das ist natürlich irgendwo so ein erstrebenswerter Lebensstil, der da gezeigt wird. Auf der anderen Seite sind die sehr erfolgreichen Influencer ja auch sehr eingespannt und sehr beschäftigt. Also es ist wirklich ein Fulltime-Job, der sehr große Herausforderungen an die eigene Person stellt. Nicht nur, dass es viel Zeit kostet, guten Social-Media-Content zu erstellen. Es ist ja auch der Druck da, dass man ständig etwas veröffentlichen muss, weil man sonst auch im Algorithmus, bei Instagram ist das beispielsweise sehr stark, bei TikTok aber auch, einfach rausrutscht und man auch ständig so ein bisschen was Privates von sich preisgeben muss, so als Authentizitätskennzeichen. Da entsteht natürlich ein unheimlicher Druck, immer online zu sein, und man muss ja auch bedenken, man bekommt ja ständig ein soziales Feedback.
Hat man darauf nicht Einfluss, indem man einfach Inhalte produziert, die jetzt nicht das persönliche Leben ins Zentrum stellen?
Je professioneller man seine eigene Rolle für sich definiert und festlegt, was man zeigen möchte und was nicht, umso besser funktioniert das in der Regel.
Das heißt, der primäre Druckfaktor, der da entsteht, entsteht vor allem auch bei Leuten, die vielleicht einfach reinrutschen aus einem privaten Instagram-Kanal oder TikTok-Kanal, der dann auf einmal mehr Aufmerksamkeit bekommt, als man vielleicht ursprünglich erwartet hat.
Das finde ich aber auch einen ganz interessanten Punkt. Was würden Sie sagen, wenn man die Entwicklung des Influencertums ansieht, wie planbar ist eine Influencer-Karriere heute im Gegensatz zu früher?
Das ist eine ganz interessante Frage, weil früher hatte man den Vorteil, dass man sich so ein bisschen in der Pionierzeit befand. Man konnte unheimlich viel ausprobieren, kreativ sein. Man hat relativ schnell eine Community aufgebaut und Follower gewonnen. Heute steht viel mehr Druck dahinter und viel mehr Professionalisierung. Man muss schon eine Nische finden, um erfolgreich zu sein. Oder man muss, was ja die meisten machen, das, was gerade erfolgreich ist, auch erfolgreich kopieren und dann noch so einen eigenen USP reinbringen. Es sind ja, im Prinzip baut man ja eine eigene Personenmarke auf im Netz. Viele Unternehmen und auch Agenturen sind ja auch auf der Suche nach bestimmten Influencern, die was Besonderes machen, die spitz auf ihre Zielgruppe passen, und da entstehen natürlich auch neue Chancen, dass man mit Content, der vielleicht auch abweicht vom Mainstream, durchaus schnell erfolgreich sein kann. Die Frage ist auch immer, was definiert man als Erfolg? Erfolg kann ja auch sein, wenn man in einer speziellen Community als Influencer tätig ist oder auch dort gute Kooperationen hat. Das muss ja nicht immer heißen, dass ich eine sehr hohe Reichweite haben muss.
Was würden Sie sagen, warum folgen wir Influencern überhaupt? Welchen Grund gibt es dafür?
Also zunächst kann man mal recht normale und gängige Mediennutzungsmotive feststellen. Wir suchen nach Unterhaltung, Inspiration. Wir wollen uns einfach entspannen und abschalten. Der andere Faktor ist, es sind oft Themen, die einen selbst interessieren und Personen, die einem in irgendeiner Form nahestehen, wo man eine persönliche Nähe zu aufbauen kann, weil sie sich zum Beispiel in einer ähnlichen Lebenssituation befinden oder ähnliche Herausforderungen zu meistern haben oder einfach auch nur ähnliche Interessen haben. Und dann baue ich nach und nach eine soziale Beziehung zu ihnen auf. Man nennt das parasoziale Beziehung, weil das zu einer Medienperson ist. Dieses Phänomen hat man schon in den 50er Jahren entdeckt, dass man zu Medienpersonen Beziehungen aufbaut. Und das wird natürlich durch Social Media nochmal stark intensiviert, weil ich zum einen dieser Person ja täglich folgen kann. Also ich bekomme täglich Updates. Ich werde direkt angesprochen mit zum Beispiel, hallo meine Lieben, oder kommentiert doch mal oder sagt, wie ihr das findet. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Und ich kann dieser Person schreiben und ich bekomme sogar manchmal eine Antwort. Und das ist natürlich etwas, was diese Beziehung intensiviert.
Sie hatten ja bereits erwähnt, dass so eine Influencer-Karriere relativ schnell und plötzlich starten kann. Andererseits kann so eine Karriere aber auch relativ schnell und plötzlich auch enden. Das finde ich immer ganz interessant, dass die Grenzen zwischen privat und beruflich da schwimmen, dass sie verschwimmen und teilweise auch ungewollt dann zu einem Shitstorm führen können oder etwas, was möglicherweise die Person nicht geplant hatte und dann die Karriere beendet. Was würden Sie sagen, sind da so die Dinge, die Influencer beeinflussen können oder worauf sie achten müssen, damit denen sowas nicht passiert?
Damit Influencer glaubwürdig bleiben, und die Glaubwürdigkeit ist ja sozusagen ihr höchstes Gut, müssen sie vor allem konsistent kommunizieren. Das heißt, das, was sie sagen, was sie tun, wie sie sich zeigen und welche Kooperationen sie eingehen, muss konsistent sein zu der Rolle, die sie verkörpern und dem Bild von sich, was sie zeigen. Durch diesen großen Erfolg des Influencer-Marketings ist es ja passiert, dass viele Unternehmen eigentlich einen ganz wichtigen Punkt außer Acht gelassen haben, nämlich die sorgfältige, qualitative Auswahl der passenden Influencer für die Marke. Da wurden dann welche engagiert für eine Kampagne, die eine hohe Reichweite in der relevanten Zielgruppe haben. Die haben dann ihre Inhalte gepostet und niemand hat sich die Arbeit, weil das ist ja auch bezahlte Arbeit, gemacht, mal in dem Profil nachzuforschen, ob der jemand nicht vielleicht mal durch Vermittlung von Werten aufgefallen ist, die zu dem Unternehmen nicht konkurrent sind. Auf der anderen Seite gehen Influencer natürlich auch, weil sie davon leben müssen und weil große Markennamen sehr gut sind für die eigene Reputation, gehen dann Kooperationen ein mit Unternehmen, wo sie selbst auch nicht bis ins Detail prüfen, wo die produzieren und ob das alles so nachhaltig ist und ob sie sich auch für faire Bedingungen einsetzen und so weiter. Und dadurch, dass im Netz heute ja alles öffentlich ist, alles von jedem beobachtet werden kann, werden solche Dinge natürlich auch ganz leicht, ich sag mal, aufgedeckt und kommuniziert und können eine hohe Reichweite erlangen. Also dieses Vertrauen muss auf jeden Fall wechselseitig da sein, aber im Alltagsgeschäft geht dieser Punkt der sorgfältigen Auswahl der Kooperationspartner manchmal unter.
Das bringt uns zu einem ganz interessanten Punkt, und zwar dem Einfluss der künstlichen Intelligenz auf den Influencer-Markt. Was würden Sie sagen, ist es möglich, dass Influencer durch künstliche Intelligenzen oder künstliche Influencer sozusagen ersetzt werden?
Also ich glaube, man muss erstmal ein bisschen differenzieren, weil künstliche Intelligenz kann natürlich in vielen Prozessschritten des Influencer-Marketings unterstützen und tut es auch schon. Zum Beispiel bei der Auswahl, bei der Kreation von Texten, bei der Erstellung von Bildern, bei der Verwendung von Bild- und Videofiltern. Dann ist natürlich ein großes Potenzial da, durch generative KI Influencer zu kreieren. Wir sehen das aktuell an ein paar sehr populären Beispielen von künstlichen Influencern, also KI-Influencern, die auch eine hohe Followerschaft haben und das Interesse von vielen auf sich ziehen und die auch tatsächlich Markenkooperationen eingehen.
Nun hört man ja in dem Kontext von Influencer-Marketing an jeder Ecke, dass diese Glaubwürdigkeit sehr, sehr relevant ist oder wahrscheinlich der relevante Faktor dafür, dass Influencer-Marketing so erfolgreich ist. Ein künstlicher Mensch kann mir ja nicht glaubwürdig von irgendeiner Erfahrung berichten. Warum funktioniert dieses Marketing-Tool dann trotzdem?
Ja, erste Untersuchungen zeigen, dass ihn ja wirklich im Vergleich zu echten Influencern weniger Glaubwürdigkeit zugesprochen wird, die Kaufempfehlung aber trotzdem funktioniert, weil diese eben nicht nur auf diesen Faktor der Glaubwürdigkeit zurückzuführen ist, sondern eben auch auf Orientierung im Konsumdschungel beispielsweise oder einfach auf etwas aufmerksam machen, das Bedürfnis wecken, dass man dieses Produkt gerne haben möchte. Die Glaubwürdigkeit ist nur ein Erklärungsfaktor, der darauf zurückzuführen ist, dass sie gemeinhin als stärkster Faktor für eine Einstellungs- und Verhaltensänderung gilt. Aber sie ist nicht der einzige Faktor. Bei einer Konsumentscheidung, wo es darum geht, trage ich jetzt Pullover A oder B, spielt die Glaubwürdigkeit natürlich auch nicht so eine Riesenrolle, wie wenn ich jetzt ein Produkt kaufe, wo ich darauf angewiesen ist, dass es auch wirklich einen hohen Qualitätsanspruch erfüllt.
Also beispielsweise jetzt Nahrungsergänzungsmittel wären dann vielleicht kein Produkt, was gut wäre für KI-Influencer.
Nahrungsergänzungsmittel ist ein sehr gutes Beispiel, woran man sehr gut untersuchen kann, welche Faktoren einen Einfluss haben. Ist es das Involvement, ist es die Expertise, ist es die eigene Erfahrung damit, ist es eher die persönliche Nähe oder glaube ich lieber einem Arzt oder Apotheker im Arztkittel, wenn dieser Influencer ist, ob die wirken oder nicht, weil es natürlich auch den eigenen Körper sehr stark betrifft. Das ist wahrscheinlich ein Produkt, wo diese Konkurrenz nicht ganz da ist, weil eine KI natürlich nicht die eigene Erfahrung machen kann. Sie könnte aber die Inhalte durchaus auf inspirierende, unterhaltende Weise rüberbringen. Das würde ich nicht abstreiten.
Wir haben ja über einige Themengebiete innerhalb dieser Influencer-Thematik gesprochen und Sie beschäftigen sich ja wissenschaftlich damit. Wie erforschen Sie dieses Feld? Wie gehen Sie davor? Mit welcher Methodik? Welche Daten können Sie da erheben?
Ich kann vielleicht mal ein Beispiel nennen. Wir haben in einem größeren Forschungsprojekt untersucht, ob Influencer dazu beitragen können, Themen der Verkehrssicherheit an Eltern mit Kindern verschiedenen Alters zu übertragen. Wir haben beim Bereich Verkehrssicherheit das Problem, wie in fast jedem Thema der Public Health, dass man die Zielgruppen, die man eigentlich erreichen müsste, die sehr risikobehaftet sind, mit klassischen Medien und klassischen Kommunikationsmaßnahmen nicht mehr erreichen kann. Und da stand die Idee dahinter, die Menschen folgen ja Influencern sowieso. Also sie müssen nicht aktiv nach den Inhalten suchen und wenn die Themen und Inhalte, die die Verkehrssicherheit betreffen, vermitteln, dann kann man ja Wissen vermitteln, eine Einstellungs- und Verhaltensänderung beitragen. Und das haben wir experimentell untersucht, aber auf gleichzeitig im Feld, dass wir gesagt haben, wir engagieren mehrere Elterninfluencer in verschiedenen Altersgruppen der Kinder, die eben auch verschiedene Problematiken haben, wie zum Beispiel Kleinkinder im Straßenverkehr, Kinder, die lernen, Rad zu fahren und Kinder, die einen Fahrradhelm tragen sollten, und haben verschiedene Botschaften der Verkehrssicherheitskommunikation von den Influencern in ihren Content integrieren lassen. Also sie haben da kreativ mitgewirkt und haben die Inhalte gepostet und haben dann dazu aufgerufen, an einer Online-Befragung teilzunehmen. Und wir hatten eine sehr, sehr hohe Resonanz. Also wir hatten über 1300 vollständig ausgefüllte Fragebögen und haben die quantitativ ausgewertet. Wir haben gleichzeitig sämtliche Nutzerkommentare, die auf Social Media hinterlassen wurden, einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen und haben nochmal herausgefunden, wie die Resonanz ist, das qualitative Feedback ist, welche Dinge gut funktionieren, welche weniger gut funktionieren und ob es vielleicht Themen gibt, die aus der Nutzerschaft kommen. Das ist natürlich nochmal ein großes Potenzial, was man in Social Media hat, zu schauen, welche Themen interessieren eigentlich die Follower oder die Community. Wir hatten hier also einen Mixed-Message-Ansatz aus quantitativer und auch also quantitativer Befragung, qualitativer Inhaltsanalyse und haben das Ganze nochmal unterstützt durch Gruppendiskussionen mit Eltern, mit Kindern verschiedenen Alters. Und die Erkenntnisse, die wir daraus ziehen konnten, waren zum einen natürlich so, dass wir einige Hypothesen bestätigen konnten. Also zum Beispiel, dass die Glaubwürdigkeit der Influencer unter den Followern signifikant höher ist als unter den Menschen, die ihnen nicht folgen. Das ist ein sehr interessanter Befund. Die Glaubwürdigkeit an sich wird in beiden Gruppen sehr hoch eingeschätzt, ist aber bei Followern signifikant höher. Das heißt, da hat man schon eine soziale Beziehung aufgebaut, die zeigt, dass diese auf die Glaubwürdigkeit einzahlt. Wir konnten auch herausfinden, welche Art der Inhaltsvermittlung gut funktioniert, vor allem, wenn so aus eigener Erfahrung berichtet wird und die Influencer selbst als Lernende auftreten und nicht paternalistisch auftreten. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und noch vieles mehr. Also grundsätzlich kann man eine ganze Reihe von Methoden anwenden, auch datenanalytische Methoden. Man kann zum Beispiel herausfinden, wie Nutzer miteinander vernetzt sind, wer was kommentiert, wo die Netzwerkknoten sind, wie Inhalte verteilt werden, wie sich Informationen verbreiten. Also da gibt es einen ganz großen Fundus an Methoden, die man anwenden kann.
Frau Duckwitz, Sie haben ja 1997 Ihr Studium der Medienwissenschaft in Trier begonnen. Seitdem hat sich ja gerade das Internet als Medium extrem verändert. Nehmen Sie uns mal mit auf die Reise von Ihrem Studium aus. Was hat das mit Ihrem Berufsfeld und Ihrem Blick auf das Ganze gemacht?
Das war natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit, weil man schon gespürt hat, dass sich sehr viel verändern wird dadurch. Man wusste noch nicht genau, in welche Richtung es geht, aber es schien zumindest ganz, ganz viel möglich. Und es hat unglaublich Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen und auch mit den Fragen zu beschäftigen, die wir uns bis heute in der Forschung stellen. Also beispielsweise, wie verändert sich eigentlich die Öffentlichkeit dadurch? Wie verändern sich die Berufsfelder? Wie arbeiten Journalistinnen und Journalisten? Wie kann sich der Journalismus finanzieren? Das waren Fragen, die hat man sich schon damals gestellt und die sind ja bis heute noch offen oder wir wissen nicht, was noch kommt. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Ja, nach rund 10 Jahren an der Uni Trier hatte ich so das starke Gefühl, dass ich auch mal in die berufliche Praxis muss und mal raus muss. Ich bin dann aus privaten Gründen, also der Liebe wegen, nach Stuttgart gezogen und habe dort einen Job gefunden in der globalen Lead-Agentur von Porsche, in der digitalen Agentur. Und das war natürlich für den Einstieg in die Agenturbranche ein sehr spannendes Thema, weil es ist eine sehr interessante Marke. Wir haben sehr spannenden Content produziert für die verschiedenen Online-Kanäle und ich hatte die Möglichkeit, in kurzer Zeit Einblick in ganz verschiedene Branchen zu bekommen, also auch in die Tourismusbranche beispielsweise. Steigenberger war ein großer Kunde. Und wie das so üblich ist, in Agenturen wechselt man ja nach relativ kurzer Zeit auch. Ich bin dann in die Digitalagentur von Hugo Boss gewechselt und das war natürlich damals eine ganz tolle Zeit, weil die Fashionbranche ist ja sowieso recht innovativ und die Agentur hat den ersten Fashion-Online-Shop entwickelt für eine Premium-Fashion-Marke. Damals hat man sich noch über Fragen Gedanken gemacht, so kann man Premium-Mode überhaupt online verkaufen, weil die kann man ja nicht anfühlen etc. Und kurze Zeit später Es war, ist eigentlich ganz interessant, so war das damals, haben wir gesehen, auf Facebook hat jemand das Profil Hugo Boss angelegt und innerhalb von kürzester Zeit hatte der Account 250.000 Follower, ohne dass den irgendjemand bespielt hat. Und wir haben gesagt, da steckt ein unglaubliches Potenzial dahinter. Wir haben dann einen professionellen Facebook-Account, Instagram gab es ja damals auch noch nicht, haben wir aufgesetzt, haben die erste Influencer-Marketing-Kampagne im deutschsprachigen Raum gemacht mit einem globalen Fashion-Influencer. Also es war wirklich eine ganz tolle Zeit, wo man unglaublich viel neu entwickeln konnte, kreative Ideen direkt in die Tat umsetzen konnte und eine sehr direkte Resonanz bekommen hat und sehr erfolgreich werden konnte mit solchen Ideen.
Haben Sie sich auch selbst privat dann dafür interessiert oder sind Sie, was waren so die ersten Influencer, die Ihnen, denen Sie privat gefolgt sind?
Daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ich habe ja im sehr kreativen Umfeld gearbeitet und da sind auch die Grenzen zwischen beruflichen und privaten Interessen sehr ineinander übergegangen. Aber heute ist es so, dass ich mehrere Accounts habe, was einfach auch wegen der algorithmischen Auswahl wichtig ist, weil wenn ich in einem bestimmten Bereich recherchiere oder forsche, dann muss ich ja da auch schauen, was passiert da eigentlich. Und wenn ich das alles auf einem Account machen würde, dann würde sich da viel zu viel vermischen.
Welche Plattform verwenden Sie da vor allem oder welche finden Sie besonders spannend?
Aus Berufswegen, weil ich ja Social Media und Content Marketing lehre, verwende ich natürlich alle. Aber zugegebenermaßen mehr oder weniger gerne. Heute muss ich mich manchmal wirklich zusammenreißen, da auch aktiv nach Inhalten zu suchen oder einfach auch TikTok mal auszuhalten, wenn ich im bestimmten Bereich forsche. Ich forsche ja zum Beispiel zu politischer Kommunikation. Und da bekommt man natürlich auch jede Menge Inhalte, die man eigentlich überhaupt nicht sehen möchte, aber nützt ja nichts.
Also was sie dann stört im Zweifel, sind vor allem bestimmte Inhalte oder auch die Plattform selbst?
TikTok ist schon sehr herausfordernd, weil ich nicht so gut steuern kann, was ich gerne sehen möchte. Ich muss natürlich auf der einen Seite sehen oder herausfinden, wie funktioniert die For You-Page und was wird da warum angezeigt. Auf der anderen Seite möchte ich aber natürlich bestimmte Themen sehen, weil ich zu denen forsche oder recherchiere oder lehre. Und da ist es sehr zeitaufwendig, Inhalte zu bekommen. Auf Instagram beispielsweise ist es anders. Da kann man natürlich als privater Nutzer auch sehr genervt sein von Werbung beispielsweise oder auch von Influencer-Marketing. Oder auch von manchen Influencern. Aber da kann ich das viel besser steuern. Und da kann ich dann sagen, so, ich lasse mich jetzt gezielt darauf ein. Und wenn ich Werbung sehe, dann ist das ja, dann zahlt das ja wiederum auf meine Lehre ein, weil ich ja auch lehren muss, wie man auf Instagram erfolgreich wirbt und was gut funktioniert und was nicht.
Und wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus, dass gerade die Studierenden mit einem sehr großen Hintergrundwissen in diesem Bereich auch schon ins Studium kommen, dass sie sich mit Social Media auskennen und nicht erstmal erlernen müssen, quasi, was das Feld ist?
Also für die Lehre ist das natürlich sehr, sehr schön, weil ich an sehr viel Alltagserfahrung der Studierenden anknüpfen kann und sie sehr viel dazu beitragen können. Und es dann natürlich spannend ist zu sehen, ach, das verknüpft sich, das lässt sich da theoretisch verorten, das lässt sich mit den Theorien verknüpfen oder auch mit empirischen Daten. So dass sich dann nach und nach so ein, ich glaube, kognitiv auf so ein vernetztes Feld bildet und immer mehr Verknüpfungen hergestellt werden. Das ist natürlich für die Lehre toll.
Dann kommen wir zum Quickfire. Da haben wir ein paar kurze, schnelle Fragen vorbereitet. Genau. Twitter oder X?
X.
X oder Insta?
Insta.
Content aus Text oder Bild?
Text.
Video oder Audio?
Video.
Bibi oder Julienko?
Bibi.
Lieber Nische oder Masse?
Nische.
100.000 Likes oder 100 Kommentare?
Likes.
Wie hoch ist Ihre Screentime?
zu hoch.
Live oder vorproduziert?
Live.
Reaction oder Original Content?
Original.
KI oder menschlicher Influencer?
Menschlich.
Das letzte Influencer-Produkt, was Sie gekauft haben?
Vielleicht fällt mir später noch eins ein, dann können wir die Frage wieder umholen.
Genau, sonst gehen wir einmal über zur Frage, die Herr Hämmerling für Sie hinterlassen hat im Podcast, Sie schätzen können. Wie viele deutsche Gewinner des Pritzker-Preises gab es? Zur Information, der Pritzker-Preis ist sowas wie der Architektur-Nobelpreis. Und da genau, wie viele deutsche Gewinner gab es bis jetzt?
Ein?
Ist gar nicht so weit weg, ehrlich gesagt.
Ist gar nicht so schlecht, ja.
Ja, richtig wäre 2 oder 3, wäre beides irgendwie korrekt, weil bei dem einen Dritten, der hatte eine doppelte Staatsbürgerschaft. Und genau.
Ja, dann bleibt uns noch, Sie nach Ihrer Frage für den nächsten Gast zu fragen.
Ja, gerne. Ich würde gerne von unserem nächsten Gast wissen, wie viele Minuten ein durchschnittlicher TikTok-User am Tag auf TikTok verbringt.
Oh, die ist gut. Ja. Ich weiß es bei mir ganz genau.
Ich bei mir auch.
Punkt 20 Minuten, ich habe einen Timer.
0,0.
Ah, okay.
ich hab kein TikTok, deswegen. Nee, cool. Dann bleibt uns jetzt nur noch Danke zu sagen für das interessante Gespräch, für die super Antworten und vielen Dank.
Ich danke auch.
Wir sehen uns auf dem Campus. Ciao.